Okay, legen wir los. Oder?
Ja, kann ich gerne machen.
Jo. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich extrem, dass ich mal wieder Podcast machen kann. Und zwar eigentlich ein neues Format jetzt mal ausprobieren möchte mit zwei sehr netten Leuten, die ich zumindest einen schon persönlich getroffen habe, den anderen aber mich so ein bisschen digital bisher immer ausgetauscht habe. Und zwar möchte ich dir erstmal vorstellen, da wäre zum einen derjenige, mit dem ich so ein bisschen dieses ganze Thema schon immer im Hinterkopf geplant habe und es hat aber immer ewig gedauert, bis wir quasi zum Zug kommen und jetzt haben wir es endlich geschafft, dank auch Unterstützung des Dritten Gastes, aber zunächst mal der Erste, das ist der Markus Thumann. Hallo Markus.
Hallo.
Vielleicht besser bekannt im Netz unter dem Twitter-Namen Better and Green, beziehungsweise auch unter dem Unternehmensnamen Better and Green, weil es ist ja gleichzeitig auch ein One-Deal-a-Day-Shopping-Portal, oder?
Ja, das hat sich ein bisschen nach hinten angestellt. Ob das jetzt so umgesetzt wird, steht im Moment gar nicht so fest. Aber im Moment ist das einfach so ein nachhaltiges Business-Blog, wo ich mal regelmäßig über nachhaltige Themen versuche zu bloggen.
Okay. Und als Dritter in der Runde begrüße ich ganz recht herzlich den Sebastian Keil aus Hamburg. Hi.
Hallo Patrick, hallo Markus.
Beruflich kann ich sagen, bist du für eine Agentur, PR-Agentur tätig in Hamburg?
Vielleicht kannst du Werbe- und PR-Agentur, ja.
Genau. Aber ich glaube, der Grund, warum wir eigentlich alle drei zusammengekommen sind, ist so ein paar Gemeinsamkeiten. Zum einen sind wir alle mehr oder weniger frisch gebackene Väter oder werdende Väter. Das ist richtig, oder?
Alle frisch gebacken und zwei werdende dabei noch, ne?
Genau. Und wir interessieren uns für das Thema, was momentan so seit ein paar Jahren, aber immer stärker die letzte Zeit durch die Medien und durchs Netz geistert, ist das Thema LoHAS. Und vielleicht kann mir einer von euch beiden mal erklären, was dieser Begriff überhaupt bedeutet und was da eigentlich dahinter steckt.
Ja, ich kann gerne mal anfangen. Also die LoHAS sind ja, ob es jetzt die LoHAS gibt oder ob es einfach der Lifestyle of Health and Sustainability ist, da streiten sich irgendwie die Geister drüber. Oder ob es Lifestyles sind. Es geht, glaube ich, im Großen und Ganzen um ethischen Konsum dabei. Also dass Leute versuchen, ihren eigenen Lebensstil so auszurichten, dass sie zum einen halt an ihre eigene Gesundheit denken und ihr eigenes Wohlbefinden denken, zum anderen aber auch immer dieser Nachhaltigkeitsbegriff im Hintergrund mit rumschwirrt. Dass man so versucht, natürlich auf der einen Seite für sich selber gute Sachen zu tun, aber dabei auch immer die Umwelt, Nachhaltigkeitselemente, soziale Elemente, Fairtrade etc. im Hintergrund hat und versucht, ja, ethisch zu konsumieren.
Mhm. Siehst du es ähnlich, Sebastian?
Also die Definition würde ich schon auch genauso sehen. Ob man sich jetzt nun versucht, in so ein Konzept immer selbst persönlich reinzuzwängen oder ob man einfach versucht, für sich ein stringentes Konzept umzusetzen, wo man auch irgendwie nach außen hin das erstens vertritt und zweitens auch irgendwie Fragen schlüssig entweder beantworten kann oder sagen kann, ich weiß, dass das nicht ganz konsequent ist, aber das ist mir egal. Das denke ich, da muss man sich irgendwie so selber einordnen.
Jetzt will ich noch ein bisschen gern nachbohren bei dem Begriff Nachhaltigkeit, weil es gibt ja auch sehr viele große Marken, die man jetzt mit dem Thema nicht unbedingt sofort in Verbindung setzen würde, so Mineralölkonzerne oder sowas, die sich das auch sehr groß auf ihre Fahnen schreiben. Vielleicht können wir da das noch mal ein bisschen eingrenzen, was Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet, konkret, oder nachhaltiges Handeln. Steckt da vielleicht schon so dieser Begriff Verantwortung drin, wobei der wahrscheinlich auch ähnlich schwammig sein dürfte?
Ja, ich glaube, Nachhaltigkeit heißt ja immer irgendwie drei Aspekte, die man da irgendwie im Kopf haben sollte. Zum einen soll es ökologisch nachhaltig sein, es soll irgendwie sozial nachhaltig sein und es soll auch irgendwie wirtschaftlich nachhaltig sein. Natürlich ist das im Moment auch ein Begriff, der gerne irgendwie von PR- und Marketingagenturen aufgegriffen wird, auch von PR- und Marketingabteilungen in Unternehmen aufgegriffen wird, die dann versuchen, diesen Begriff sich irgendwie auf die Fahne zu schreiben oder ihres Unternehmens auf die Fahne zu schreiben, um damit natürlich irgendwie die positiven Aspekte, die damit verbunden sind, für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Ob das dann immer so zutrifft oder ob das dann so eine Art Greenwashing ist, also ja, sich quasi versucht, grün oder rein zu waschen, ist immer schwer zu erkennen. Also manchmal ist es leicht zu erkennen, dass es Greenwashing ist, aber natürlich haben auch so Greenwashing-Ansätze ja, manchmal auch positive Aspekte dabei. Ist besser als nichts zu tun, denke ich fast immer.
Also da ich nun beruflich schon mit dem Thema irgendwie zu tun hatte...
ich hoffe nicht Greenwashing.
Nein, nicht Greenwashing, sondern mit... Nachhaltigkeit, insbesondere bei Mineralölfirmen, finde ich das durchaus nachvollziehbar. Also oder sagen wir mal so, finde ich diesen Begriff so interpretiert, dass es um längerfristige Verantwortung, sagen wir mal, Richtung ökologischer oder ethischer Konzepte zu definieren ist. War der Satz vollständig? Also nochmal andersrum, Nachhaltigkeit als nicht nur etwas, was irgendwie ein, zwei Jahre ist. Ich finde, man kann auch jetzt anfangen, nachhaltig zu agieren. Also das Greenwashing finde ich, oder irgendwelche Aktivitäten Greenwashing zu nennen, geht immer schnell, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch, die wir jetzt gerade als junge Väter und wo wir uns auch selber hinterfragen, natürlich in der Theorie auch Unternehmen zugestehen, irgendwann einzusehen, dass ein nachhaltiges Wirtschaften mit bedingten Ressourcen irgendwie oder mit begrenzten Ressourcen ja durchaus Sinn macht und dass auch diese Kommunikation dann einzugehen erlaubt sein muss.
Gut, auf der anderen Seite kann man natürlich die kritischen Stimmen nachvollziehen, die ja besonders laut werden im Bereich der Aktivisten und ganz speziell der Globalisierungskritiker, angeführt vielleicht durch ATTAC und sonstige Organisationen, die eben sagen, naja, das diesen Schriftzug Nachhaltigkeit sich jetzt auf die Fahne zu schreiben, empfinden sie ja teilweise als hohn, weil wir alle in der Runde zumindest, brauchen uns da glaube ich auch nichts vormachen, wir wissen, wie Werbung funktioniert und wie oft sozusagen so leere Floskeln für irgendwas hingestellt werden. Ich glaube, aktuell sehen wir es vielleicht gerade im Wahlkampf, was da uns für Floskeln um die Ohren gehauen werden. Und wir wissen alle, wie wenig Substanz das teilweise hat. Also einfach nur mal zu sagen, dass diese Kritik sicherlich nicht unberechtigt ist. Aber ich denke, auch auf der anderen Seite muss man natürlich anerkennen, wenn man tatsächlich jetzt als Unternehmen vorhat, das zu beginnen. Und wir alle wissen ja auch, dass das von heute auf morgen nicht wirklich möglich ist. So diesen Schalter umlegen und jetzt ist alles toll und grün und nachhaltig, sondern es ist ja ein langer Prozess letztendlich. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen Geduld den jeweiligen Parteien zuschreiben.
Ich persönlich glaube ja auch, dass das für Unternehmen nur richtig umsetzbar ist, wenn sie wirklich auch das ernsthaftig betreiben.
Ja, aber wie können wir das überprüfen? Das ist ja die spannende Frage. Wie können wir das tatsächlich überprüfen, dass sie das ernst meinen?
Ja, a priori nicht.
Ja.
Also, oder? Also ich meine, das ist ja wie so oft so. Also du kaufst ein Produkt, weil dir die Werbung irgendwas verkauft hat, nimmst es mit nach Hause und dann guckst du, ob das Versprechen eingelöst wird. Und genauso ist es, wenn irgendjemand sagt, wir machen ab sofort grüne Laptops. Keine Ahnung, das war vor 3 Jahren oder wann, als die erste Greenpeace-Studie rauskam, hat jetzt auch irgendwie 2,5 Jahre gedauert, bis Apple zum Beispiel so weit war, dass tatsächlich auch wirklich grüne Laptops rausgekommen sind dabei.
Ja, ich glaube auch, dass NGOs natürlich eine ganz wichtige Aufgabe da übernehmen. Also Greenpeace macht zum Beispiel diesen Electronic Guide, da eine ganz gute Sache. Im Internet gibt es auch den Klimalügendetektor, der auch immer ganz schön zeigt, wo Firmen sich versuchen, grün zu waschen und das auch wirklich ganz schön quasi belegt und hinterfragt, was halt irgendwie da nicht stimmt. Ich glaube, denen kommt schon eine wichtige Rolle dabei zu. Natürlich kommt auch den Konsumenten an sich und natürlich irgendwie auch Konsumenten, die sich jetzt im Internet zu diesen Themen austauschen, eine wichtige Rolle dabei zu. Ich glaube, da gibt es ja neben dem LoHAS auch noch den Begriff jetzt der Parkos, der partizipativen Konsumenten. Das sind quasi diejenigen LoHAS, die sich auch noch irgendwie im Netz engagieren. Ob jetzt diese Begriffe natürlich immer so stimmen und jetzt nicht immer auch nur so ein Marketing-Geschwätz sind, sei auch dahingestellt. Aber denen kommt natürlich eine wichtige Rolle dabei zu, solche Sachen aufzudecken und nach außen zu kehren.
Mhm. Ihr habt ja gerade schon angesprochen, ein Instrumentarium sind ja diese Gütesiegel oder diese Zertifizierung. Soweit, was ich jetzt bisher so ein bisschen drüber gehört habe, ist, dass ja teilweise damit auch extrem viel Schindluder getrieben wird. Beziehungsweise sehr viele Siegel einfach mal mehr oder weniger erfunden werden oder die, wo dahinter niemand genau weiß, was für eine Standards das sind oder was für eine merkwürdige Form die haben. Und die geraten ja jetzt sozusagen in Konkurrenz mit all den anderen Gütesiegeln, die jetzt nach und nach aufpoppen. Also ich glaube, das sind schon an die Tausende. Und dann tatsächlich wieder die Frage, als Konsument, wie schaffe ich das, den Überblick zu bewahren? Und ich habe gestern zufällig noch einen Podcast zu diesem Thema gehört, ich glaube vom Bayerischen Rundfunk, wo ein Journalist gemeint hat, der Konsument dürfte diese Aufgabe eigentlich gar nicht haben, das sollte eigentlich der Staat diese Rolle übernehmen. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ist man soweit mündig und in der Lage, diese Komplexität als Konsument zu durchdringen oder brauchen wir tatsächlich Hilfe von oben?
Ich glaube, das ist so ein bisschen, wir sind da noch in einer großen Lernphase und müssen herausfinden, welche dieser Angaben denn wichtig sind. Also wenn man das vergleicht mit den Angaben auf einer Lebensmittelverpackung, dann befinden wir uns jetzt ja auch gerade in einer Phase, wo es immer wieder neue Vorschläge gibt, um die Sachen so einfach wie möglich darzustellen und so auch empfehlend wie möglich, dass man halt nicht irgendwie liest, hier sind irgendwie 77 Milligramm auf 100 Gramm drin und dann musst du irgendwie selber Rückschlüsse ziehen, ist das jetzt viel, ist das wenig, ist das gut, ist das schlecht. Und ich glaube, dieselbe Phase oder eine ähnlich lange, ich hoffe nicht ähnlich lang, aber eine ähnliche Lernphase wird es geben bei den Gütesiegeln. Also gerade weil es auch noch nicht wirklich eine Konsolidierung in dem Sinne gegeben hat. Ne? Also wir haben den grünen Punkt, wir haben den blauen Engel, wir haben möglicherweise jetzt verschiedene CO2-Label, die man auch alle nicht so mengen und mischen kann. Dann müssen wir auch erstmal gucken und lernen, was ist denn für uns wichtig und wie wird der Handel auch steuern, nämlich der Kunde will ja eine Kaufentscheidung treffen und letztendlich wird der Handel wird der Kunde vorgeben, nach welchen Kriterien er kauft. Also zum Beispiel, ich möchte gerne Waren ausgezeichnet haben mit einem CO2-Fußabdruck, damit ich sagen kann, ich möchte gerne den Wein kaufen, der hier aus Deutschland kommt und nicht weit gereist ist und nicht den aus China. So. Hm.
Ja, es gibt halt irgendwie wirklich tausende von Labels. Ich glaube, wenn man irgendwie auf labelinfo.de schaut, ich glaube, da gibt es allein 300 verschiedene Labels, die da ausführlich beschrieben werden. Aber da blickt natürlich kein Mensch mehr durch. Allein für Ökotextilien und Ökobaumwolle gibt es bestimmt 20, 30 verschiedene Labels und Siegel, die man sich da irgendwie draufpacken kann. Und als Verbraucher jetzt entscheiden, welches Label ist jetzt das Richtige für mich, ist natürlich irgendwie nicht einfach. Ja, ob das jetzt vom Staat kommen muss oder ob man einfach schaut, welche Labels setzen sich durch, weil sie einfach auch das Vertrauen der Konsumenten gewonnen haben, weil der Konsument an sich weiß und wir das und wissen, okay, darauf kann ich mich verlassen, das ist ein Siegel, auf das ich vertraue. Ist die Frage, ob es von oben kommen muss, ob es von der Seite kommen muss, ob es von den Konsumenten kommen muss. Ich glaube, da gibt es einfach kein Patentrezept für.
Dann lasst uns doch mal ein oder zwei rauspicken, also wenn ihr was dazu sagen könnt. Weiß ich nicht, also ich kann es nicht wirklich. Nämlich einer der wahrscheinlich erfolgreichsten, das dürfte das Bio-Siegel sein. Also das, was sich ja tatsächlich bis in die Discount-Ketten komplett durchgesetzt hat. Also wo der Konsument zumindest das Gefühl hat, das ist richtig, was er da macht. Ist es tatsächlich auch so? Wisst ihr was über, also was dahinter steckt?
Du meinst das ganz normale EU-Bio-Siegel, ja?
Genau, das, was dir überall mittlerweile entgegenspringt.
Ja, also ich möchte mich jetzt auch nicht als Label-Experte hier bezeichnen, aber das normale staatliche Bio-Siegel ist eins, auf das ich mich jetzt auch irgendwie, was heißt verlasse, aber ich schaue es mir auf jeden Fall an. Auch weil es natürlich irgendwie oft auf Produkten auch pappt, die man sich noch leisten kann. Mhm. Ja? Und die auch recht überall verfügbar sind, auch bei den Discountern verfügbar sind zum Beispiel. Mhm. Wenn man das natürlich dann bei den Discountern sieht, hat man natürlich auch immer irgendwie so einen faden Beigeschmack dabei. Ja? Man hat dann quasi im Hinterkopf immer, okay, das wird dann auch wieder nicht in Deutschland produziert, dann kommt irgendwie entweder die Bio-Mango irgendwie aus Chile hier rüber geflogen, dann werden in Tschechien, keine Ahnung, riesige Felder angemietet, die dann nur für den deutschen Markt produzieren und so weiter. Es ist auch da nicht irgendwie wie durchsichtig, ja, wenn es jetzt nur auf diesen Bio-Aspekt bezogen wird. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie so ein ganzheitliches Label geben müsste, dass man auch andere ökologische Aspekte mit einbezieht. Also nicht nur, dass man sagt, okay, das Produkt ist jetzt biologisch produziert, damit habe ich jetzt vermeintlich ein besseres Produkt, auf das ich mich irgendwie auch verlassen kann, wo ich irgendwie gesünder mit lebe. Aber das heißt ja noch immer nichts Gutes für die Umwelt. Ja? Da sind vielleicht beim Anbau dann weniger Schadstoffe verwendet worden, aber ob es jetzt irgendwie tausende Kilometer weit gereist ist und damit irgendwie CO2 produziert hat, ob es dann in großen Handelsketten liegt, die dann irgendwie ihre Mitarbeiter vielleicht auch nicht gerade sozial nachhaltig beschäftigen, das sehe ich ja alles dann durch diese Siegel nicht. Ich glaube, es wird schwer sein, so ein ganzheitliches Siegel irgendwie zu finden, aber ich glaube, das ist irgendwie der Weg, wo es irgendwie hingehen muss.
Mhm. Sebastian? Super spannendes Thema. Irgendwie das Bio, also erstmal die Auskunft Bio sagt ja so noch nicht viel und ich persönlich weiß jetzt auch nicht wirklich, was es genau aussagt, wenn da das Bio-Siegel drauf ist. Aber wenn ich mir das Thema Kaffee zum Beispiel angucke, dann ist da für mich zum Beispiel wichtiger, dass da irgendwie Fair Trade draufsteht, als das Bio, als dass es ein Bio-Kaffee ist. Inzwischen gibt es irgendwie ein, zwei Marken, die wo beide Siegel drauf sind, aber also wirklich, ich könnte jetzt nicht sagen, was genau bedeutet, dass da das Bio-Siegel drauf ist. Und
Also Fairtrade wäre jetzt sozusagen mein zweites Beispiel für ein Siegel, was sich in der Breite zumindest durchgesetzt hat. Vielleicht kannst du dazu irgendwie, wenn du sagst, das steht dir näher als das Bio, weißt du, was dahinter steckt dann tatsächlich konkret?
Das kann natürlich sein, dass ich mich jetzt oute, aber ich aus meiner Zeit beim Eine Welt Laden ist es eigentlich so definiert, wenn ich es richtig sehe, dass Bauern, die Bohnen für diese Produkte liefern, sozusagen überspitzt gesagt nicht ausgenommen werden. Also die natürlich die Kette wächst natürlich immer weiter, aber ich verstehe es so, dass die Bauern irgendwie nicht gezwungen werden, nicht unterdrückt werden, nicht versklavt werden, sondern dass sie vor allem vernünftige Preise erzielen, also keine Dumpingpreise, sondern tatsächlich angemessene Preise für ihre Bohnen bekommen. Und dass diese Preise natürlich dann in der Kette an den Konsumenten weitergegeben wurden. Deswegen war es so, dass ganz früher fair gehandelter Kaffee, also bei den Eine-Welt-Läden zum Teil irgendwie exorbitant, also fast das Doppelte kosteten als andere Kaffees. Mhm. Heute ist es so, dass der Albrecht-Kaffee bei Aldi im Prinzip die fast die Ausnahme nach unten ist. Also selbst die großen Marken, die man irgendwie so kaufen kann, kosten ja irgendwie zwischen 4 und 6 Euro, würde ich mal so sagen. Und der Albrecht-Kaffee wird irgendwie für 2,99 oder so angeboten. Und dann fragt man sich schon. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo wir, würde ich mal so tippen, alle so dabei sind, wo man sich irgendwie immer mehr fragt, wie kann das sein, dass ein Produkt für diesen Preis angeboten wird. Ich meine, man muss das kann eigentlich gar nicht sein.
deswegen, wenn man sich so ein bisschen mal die Strategien dieser großen Discounter, vor allen Dingen, du hast ja Aldi als Beispiel gesagt, zumindest so wie ich das immer nachvollziehen konnte, war ja so, dass sozusagen das zum einen entweder konkrete Lockangebote sind, also das heißt, dass die konkret an diesem Produkt nicht wirklich viel verdienen. Das zum einen und zum anderen natürlich, dass unheimlich viel gespart wird. Und das ist natürlich jetzt die spannende Frage, wo gespart wird. Also beim Kaffee weiß ich zufällig, das fängt schon damit an mit den Röstzeiten. Das heißt, deswegen ist allgemein, so habe ich das zumindest mal gehört oder gelesen, die Qualität des Kaffees ist extrem viel schlechter geworden. Also insgesamt, also auch bei den Premium-Marken. Ganz einfach, weil die alle ihre Röstzeiten nach unten, aus Kostengründen nach unten gesetzt haben. Und dadurch wird der Kaffee einfach bitterer oder er schmeckt halt nicht mehr so gut oder ist von der Qualität her einfach nicht mehr so gut. So, das sind halt einfach so kleine Stellschrauben, wo die dran rumdrehen. Bei Discountern kommt es natürlich dazu, dass die natürlich in Massen kaufen und dadurch das nochmal billiger wird und sie natürlich extrem viel Druck ausüben auf ihre Handelspartner. Und dann geht's schon in die Untiefen, also welche Plantagen, ja, wer arbeitet auf diesen Plantagen und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht wirklich transparent, würde ich mal sagen.
Ja, ich glaube natürlich, dass der große Vorteil bei diesem Fairtrade-Kaffee ist natürlich, dass die Farmer oder die Kooperativen, denen sie sich zusammengeschlossen haben, dann einen fairen Marktpreis auch bekommen. Ja, einen Preis, von dem sie auch irgendwie leben können. Und wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr, dass sie auch dann in Bildung investieren, die ihre Mitarbeiter, die sie haben, fair bezahlen können und so weiter. Vor einiger Zeit, also war der Kaffee wahrscheinlich doppelt so teuer auch noch, weil wenige Leute gekauft haben, deswegen natürlich auch da diese Economy of Scale nicht richtig genutzt werden konnten. Das wahrscheinlich auch in der Logistik, das alles ein bisschen noch nicht so professionalisiert war. Aber ich glaube, also in Deutschland ist, glaube ich, der Anteil an Fairtrade-Kaffee immer noch sehr gering. Auch, glaube ich, weltweit gesehen. Ich glaube, der ist in England, in der Schweiz auf jeden Fall viel, viel höher als hier. Und wenn immer mehr Konsumenten natürlich jetzt auch in Richtung Fairtrade-Kaffee umschwenken würden, würde der natürlich auch wieder billiger werden. Weil einfach natürlich auch da die ganzen Prozesse effizienter werden. Wahrscheinlich auch nachhaltiger werden, weil es einfach weniger kostet.
Aber in dem Zusammenhang wird mich noch eine ganz andere Frage wesentlich mehr interessieren. Und zwar überhaupt dieses Verhältnis Wert und Preis. Also wir sind durchaus irgendwie bereit, beim Starbucks für 0,4er Frappuccino Schlag mich tot unsere 5, 6 Euro hinzulegen, aber für ein Päckchen Kaffee, wo wir keine Ahnung, wie viel Kaffees, gute Kaffees dort machen könnten, sind wir eben nicht bereit dazu, zum Beispiel. Inwieweit, oder warum ist dieser Geiz so verlockend, so geil? Also wer ist da tatsächlich letztendlich, naja, vielleicht nicht verantwortlich, ist letztendlich jeder, aber wer treibt das eigentlich so an? Oder ist es so ein System, was sich selbst antreibt?
Also,
beziehungsweise brauchen wir diesen Massenkonsum in der Form? Also, wir wollen ja irgendwie alles kaufen oder brauchen wir tatsächlich auch so viel?
Also, gerade bei Kaffee ist das für mich auch irgendwie schwer nachvollziehbar. Ich bin jetzt auch nicht so der super Kaffeetrinker und gehe jetzt auch nicht besonders oft irgendwie zu Starbucks, sondern mache vielleicht irgendwie einmal im Monat, wenn wir irgendwie die Eltern zu Besuch haben, schmeiße ich mal die Kaffeemaschine an. Und da achte ich irgendwie schon darauf, dass wir auch irgendwie Fairtrade-Kaffee haben. Sonst irgendwie auch aus so ein bisschen Lokalchlorid, weil ja auch die GEPA, die ja auch hier deutschlandweit vertreibt, aus dem Tal kommt. Ja. Ich frage mich auch, warum ich jetzt nicht irgendwie vielleicht anstatt 3 Euro für den Albrecht-Kaffee, 7 Euro für Fairtrade-Kaffee ausgebe. Oder warum das die Masse nicht macht. Ja? Weil auf die Tasse runtergebrochen sind das vielleicht, was weiß ich, 3, 4 Cent, die es dann mehr kostet. Ja? Es ist wahrscheinlich so, man geht zu Aldi und schlägt sich dann einfach den Wagen voll. Ja? Ach, ich brauche Kaffee noch, greife ich dir zu. Mhm. Was man jetzt Lidl natürlich wieder positiv entgegenhalten muss, da gibt es auch dann den schönen Fairtrade-Kaffee.
Aber ich finde es ganz schwer, diese Fragen in irgendeiner Form so pauschal zu zu beantworten. Also ich glaube, da geht wirklich ganz viel um das eigene Geschmäckle, wie ihr da unten sagen würdet. Also bei mir ist es so, dass ich diese Kaufentscheidung im Prinzip sich sehr verändert haben, dadurch, dass man sich oder dass ich mir die Zeit genommen habe, Unterschiede, sagen wir mal, rauszuschmecken. Mhm. Angefangen von Tomatensoße mit Stücken in der Dose, die man auf der einen Seite für 49 Cent kaufen kann, auf der anderen Seite für 99 Cent. Und wenn man die mal vergleicht, dann hast du in der einen Dose Wasser und die andere schmeckt nach Tomaten. Ähnliches beim Kaffee. Also ich finde, wenn man mal Kaffee für den Genuss, ich trinke erst seit 5 Jahren Kaffee überhaupt, davor fand ich Kaffee ätzend, aber wenn ich jetzt hinsetze und einen Kaffee trinke, dann schmecke ich den Unterschied. Natürlich einmal gefühlt, weil das irgendwie sich Fairtrade und so, aber zum anderen auch das Ding, der Albrecht-Kaffee, ich finde den immer bitter und das schmeckt irgendwie so ein bisschen plörrig. Und das allerbeste Beispiel ist das Thema Fleisch. Mhm. Also du mach einmal eine Suppe mit einem Huhn für 2,99 aus der Tiefkühltruhe oder 1,99, wenn du noch ein Angebot hast, wo du dich eigentlich auch schon fragen musst, hör mal, ich kaufe hier ein Huhn, ein Kilo Fleisch, ein Kilo Ding, das kostet so günstig, das kann überhaupt nicht gehen. Und dann gehe ich zum Metzger, das ist noch nicht mal ein richtiger Metzger, sondern hier beim Edeka, der hat eine gute Fleischabteilung. Gut, da zahle ich dann irgendwie 5 Euro. Aber habe in der Suppe nachher zum einen die dreifache Menge an Fleisch, weil das Fleisch nicht schrumpft, und einfach auch was nach Huhn schmeckt. Und in dem Moment, wo man das einmal irgendwie, ein, zweimal, finde ich, kennengelernt hat, bin ich auch durchaus bereit, irgendwie irgendwo anders einzusparen und dann die Sachen zu kaufen, die für mich irgendwie einen rezeptorischen Mehrwert bieten.
Was war denn bei euch so der Knackpunkt, wo ihr dann irgendwie angefangen habt, jetzt einfach mal auch nachhaltiger zu konsumieren oder darauf zu achten, wie ihr konsumiert?
Stille.
Naja, also für mich ist es, sagen wir mal, von Produktgruppe zu Produktgruppe unterschiedlich. Also
womit hat es angefangen?
Ich hätte jetzt was gesagt mit Zigaretten, aber
das ist mehr gesund.
nee, hier irgendwann kamen da diese Indian Spirit Zigaretten auf. Und wo keine Additive drin sind, hätte ich was gesagt. Ich glaube richtig, der Augenöffner waren diese Tomaten. Dosen, wo irgendjemand mal gesagt hat, nee, kauf die mal nicht, die schmecken nur noch Wasser. Und das ist noch nicht so lange her, weiß nicht, 3 Jahre oder so. Bin ja noch jung.
Also bei mir, also ich muss erstmal zugeben, dass ich nicht wirklich ein super aufmerksamer Konsument bin, was eigentlich unter aller Sau ist, weil ich mich da trotzdem drüber aufrege. Über die ganzen Sachen. Und deswegen finde ich es ja einfach so spannend, so sozusagen, dass es so schwer ist, scheinbar diese Muster zu brechen. Ja, also wirklich dieses, ich guck auf den Geldbeutel, ja, oder Schnäppchen. Schnäppchen sind halt einfach verlockend. Sagen wir so, die packst du halt rein und am Ende ärgerst du dich trotzdem und trotzdem machst du irgendwie den Fehler doppelt. Keine Ahnung, ob das jetzt Charakterschwäche meinerseits ist, aber ich glaube, ich bin bei diesem Thema einfach nicht alleine. Sonst wären diese ganzen Produkte wahrscheinlich nicht so erfolgreich oder diese Konzepte der Discounter. Aber entscheidend dieser Schalter, wo ich mir jetzt immer mehr überlege oder wo ich auch tatsächlich bei Lebensmitteln und so weiter darauf achte, gerade bei Obst, ist natürlich, seit die Kinder da sind. Also weil ich dann mal sage, dass für mich deren Gesundheit vor meiner Gesundheit steht. Also sozusagen, ich vertrete so die Ansicht, mein Körper ist sowieso schon so versaut durch all die Jahre, keine Ahnung, sei es durch zwischenzeitlichen Zigarettenkonsum oder Alkohol oder Fett und Süßigkeiten, aber ich möchte jetzt meinen Kindern nicht unbedingt von Anfang an so rein eintrichtern. Also ich glaube, das war bei mir so ein Knackpunkt, wo auch überhaupt so diese ganze Sensibilität für das Thema Verantwortung der kommenden, für die kommenden Generationen entstanden ist.
Ja, ich glaube, es braucht immer, um aus diesen Mustern auszubrechen, braucht es auch irgendwie so einen Knackpunkt. Und bei mir war das auch definitiv irgendwie, als quasi mein Jüngster geboren worden ist. Ja. Danach habe ich halt irgendwie auch darauf geachtet, dass ich halt versuche, irgendwie die Früchte, die man kauft, das Obst, das man kauft, dass es irgendwie Bio ist, dass man darauf achtet, dass man irgendwie Biofleisch hat, etc. Weil man wirklich gedacht hat, okay, das ist halt gesünder, da sind halt die ganzen anderen Giftstoffe, in Anführungszeichen, die jetzt in den anderen Lebensmitteln drin sind, nicht drin. Ja, ist vielleicht nicht per se jetzt gesünder oder besser mit den Nährwertstoffen. Da ist letztens, glaube ich, irgendwie auch eine Studie zu. Aber man hat zum einen ein besseres Gefühl, ja, ein besseres Gewissen und man achtet auch darauf, dass es vielleicht irgendwie auch hier aus der Umgebung kommt von irgendeinem Biohof, dass man damit vielleicht auch eine kleine persönliche Beziehung zu aufbauen kann, so ein bisschen auch die Kinder an die Natur heranführt, ja. Und das kommt, da kommt einfach mehr danach. Also man fängt halt so an und dann, wenn man einmal drin ist, ich glaube, dann kommt man irgendwie Schritt für Schritt, geht dann irgendwie weiter auf diesem Weg.
Was bei mir dann auch recht prägend ist, meine Frau hat jetzt zum Thema Wasser im Nahen Osten promoviert und 2005 waren wir dann auch in Israel, also sie sowieso und ich hab sie dann da besucht und einfach dieser Irrsinn, dass dort versucht wird, also die Landwirtschaft extrem mit zu subventionieren durch Wasser auch, damit dort was wächst, muss sehr viel Wasser aufgewandt werden und das wird halt alles exportiert und liefert aber im Prinzip trotzdem nur einen geringen Teil des Produktproduktes irgendwie. Und dass man sich dann vor Augen hält, wenn ich jetzt das auch noch unterstütze, irgendwie diese Verschwendung des Wassers auf einen Sektor, der eigentlich keinen Sinn macht in diesem Land, also eher so aus geoökologischen Sinn. Seitdem achten wir sehr drauf, irgendwie wo die Sachen herkommen, die wir so an der Obsttheke kaufen. Also. Mhm. Vor allem, wenn man dann mal vor Ort war und gesehen hat, wie trocken das halt so ist.
Mhm. Ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt, was ich jetzt so raushöre, dass man irgendwie tatsächlich konkrete Berührungspunkte braucht. Also man muss es entweder gesehen haben oder man muss irgendwie dieses Gefühl dann des Vaterseins oder Verantwortung, das ist ja auch ein Schalter, der sich umdreht, sobald die Geburt irgendwie vollbracht ist. Ihr werdet es sicher ähnlich empfunden haben. Das ist halt einfach dann plötzlich ganz anders. Vielleicht kann man es so vergleichen mit einer Art Initiationsritus. Vielleicht braucht man tatsächlich einen Initiationsritus, um aus diesen Mustern rauszukommen. Und da glaube ich einfach, dass unsere schöne Werbewelt oder auch das, was man sonst in den Medien, kriegt man jetzt nicht wirklich von den Missständen der Produktion, sondern überhaupt generell von Produktionsprozessen dieser ganzen Produkte, bekommen wir eigentlich nicht sehr viel mit auf breiter Ebene, oder? Also wir müssten schon recherchieren tiefer oder man müsste schon vor Ort hinfahren.
Ja, definitiv. Also was mir immer so als perverses Beispiel fast einfällt, ist diese Georgia-Werbung. Ich weiß nicht, was für ein Drink das ist, von Coca-Cola, wo quasi auf der Georgia-Plantage die Flaschen direkt vom Baum gepflückt werden. Ja? Ja, also allein diese Vorstellung, okay, das ist quasi vollkommen steril, das kommt quasi direkt aus der Natur heraus, ja.
Und wie viele Kinder glauben, dass die Kuh lila ist?
Also ja.
Ja. Ja? Nee, ich hab dich unterbrochen.
Nee, ich meine, das ist genau der gleiche Punkt. Also man kriegt einfach Sachen vorgespiegelt und die ganze Realität, was dahinter steckt, das sieht man einfach so nicht. Da muss man sich dann irgendwelche Dokumentationen schon anschauen, wie zum Beispiel We Feed the World und so weiter, um erst zu sehen, wie pervers diese ganzen Produktionsprozesse eigentlich sind.
Mhm. Ja, das sind, ich glaube, wenn man das sehen will, dann findet man das, aber das ist, glaube ich, immer noch so sehr obskur, ne? So No Logo von Naomi Klein ist irgendwie 10 Jahre alt, und hat in so einem kleinen Bereich so ein bisschen aufgewirbelt, und wer das gelesen hat, der kann dann irgendwie eine Geschichte davon erzählen, wenn man dann so unter Freunden zusammensitzt. Aber ich glaube, das wäre deutlich präsenter, wenn es uns leichter fallen würde, entsprechend zu handeln. Ja, also wenn es uns leichter fallen würde, zu sagen, ja, aber die, okay, dann kaufe ich halt keine Nike-Turnschuhe. Hm. Da ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du irgendwie zu inkonsequent bist irgendwie. Das geht mir nicht anders. Also ich habe wieder ein neues Paar Adidas-Schuhe gekauft, obwohl oder man geht trotzdem irgendwie zu H&M einkaufen. Gut, da steht jetzt nicht mehr drauf Made in China, sondern steht jetzt drauf Made in Indonesia. Aber was sich letztendlich dahinter verbirgt, können wir uns vermutlich alle irgendwie vorstellen. Gut, ich kaufe auch mal ein T-Shirt irgendwie ökologischer Herkunft sozusagen, wo der Produktionsprozess irgendwie okay ist nach irgendeinem Siegel, was mir da präsentiert wird, aber es ist dann einfach auch sehr convenient, weil du halt nicht in der Innenstadt alle 100 Meter einen Store hast, wo diese Produkte angeboten werden.
Könnte man dann fast schon von so einer Art Brainwash-Strategie sprechen? Also wenn man es wirklich überspitzt ausdrückt, dass sozusagen diese extreme Präsenz, die ja jetzt über die letzten Jahre immer massiver ausgeweitet wurde, dass die alles andere quasi überdeckt?
Ich glaube nicht, dass das so eine aktive Brainwash-Strategie ist. Das ist einfach so, es ist überall alles verfügbar, was man irgendwie haben möchte, ja? Und man macht sich einfach deswegen keine anderen Gedanken darüber. Im Moment setzt ja so eine Art Anti-Brainwash jetzt irgendwie ein, dass Nachhaltigkeit immer präsenter ist in Medien etc. Vielleicht ist das auch nur meine selektive Wahrnehmung, die ich da habe, dass ich das irgendwie quasi überall immer wieder sehe. Ja? Liegt vielleicht dann auch an den Leuten, die man selber dann auf Twitter und den Blogs, die man irgendwie abonniert hat. Mhm. Aber persönlich kaufe ich jetzt auch nicht alles 100% ethisch-ökologisch ein und bin da wahrscheinlich auch nicht mal bei 50%, ja. Aber ich versuche schon in bestimmten Bereichen da komplett drauf zu achten. Das hat halt irgendwie angefangen wirklich mit Lebensmitteln etc. und geht jetzt irgendwie über einen Bereich Kleidung. Also ich gucke schon, dass ich mir irgendwie irgendwelche Bio-Shirts bei Verliebt oder von Kiyuchi Sachen kaufe etc. Auch weil ich die Sachen einfach cool finde, ja. Nicht mal, weil da unbedingt dann draufsteht, hey, oder weil man den direkt ansieht, hey, die sind öko. Sondern das ist auch vielleicht für mich auch so eine kleine Art Statussymbol, ja, wo man sich auch noch ein bisschen von der Masse mit abheben kann, dass man sagen kann, hey, ich habe hier ein cooles T-Shirt und das ist auch noch irgendwie Fairtrade, Bio-Wolle und was ich was weiß.
Klar. Würde für mich ja in der letzten Konsequenz bedeuten, sozusagen die Dinge mit den eigenen Waffen zu schlagen. Also sprich, eine Gegenbewegung mit den gleichen Mitteln zu ähnlichem Erfolg zu führen wie ein Swoosh von Nike. Oder?
Ja, das passiert, glaube ich, aber auch.
Mhm.
Also,
Also ganz clever fand ich zum Beispiel auch jetzt diese Carrot Mob Aktion. Habt ihr es mitbekommen in Berlin?
Nee.
Ich glaube, es gab es auch eine schon in Basel. Das war halt eine Form des positiven Protestes. Das ging halt von Philipp Glöckler aus, Eco-Fashion Junkies, der diese Aktion irgendwie aus Amerika übernommen hat, wo in San Francisco das zum ersten Mal gestartet ist. Und in Berlin wurden halt auch verschiedene dieser Mitternacht-Spätkaufläden in Kreuzberg abgeklappert. Und es wurde gefragt, wer von denen denn bereit wäre, wenn man ihm jetzt verspricht, möglichst viele Konsumenten an einem Tag zu ihm zu bringen, einen Teil seines Umsatzes in Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Und dann konnten die quasi so ein bisschen darum bieten, wer jetzt irgendwie den höchsten Umsatzanteil geboten hat, der wurde dann auserwählt. Und an einem Samstag sind dann, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da vorbeigekommen und haben irgendwie für über 3.000 Euro da kurz eingekauft. Das macht er sonst irgendwie in 3 oder 4 Tagen. Mhm. Und ich glaube 30% oder 35% davon wurden dann halt umgesetzt, um irgendwie einen Ökostromvertrag, ich glaube, bei Greenpeace Energy umzusetzen. Ich glaube, die Glühbirnen wurden in Energiesparlampen umgetauscht, etc. Mhm. Ja? Und dass man halt nicht sagt, okay, ich verweigere mich jetzt dem Konsum und konsumiere halt irgendwie entweder gar nicht mehr oder ich boykottiere was und greife jetzt Sachen an, sondern nein, ich stelle halt irgendwie gute Sachen positiv heraus und versuche halt durch mein aktives Handeln irgendwie die Sache zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen.
Jetzt vielleicht mal auch noch ganz konkret, wenn wir schon so bei praktischen Ideen sind, wie findest du zum Beispiel, wie kleidest du dich ein? Also wie ist da der klassische Vertriebsweg für dich? Ist das dann nur Internet oder gibt es tatsächlich Läden, wo du dann auch hingehen kannst, anprobieren kannst?
Es gibt da sicherlich auch Läden in Wuppertal, fällt mir jetzt aber leider irgendwie keiner richtig direkt ein. Mhm. Ich habe mich aber jetzt zum Beispiel in Wuppertal schon eingekleidet auf so einem Fairtrade-Markt, den es mal in der Innenstadt gab. Da habe ich mir irgendwie 2 T-Shirts gekauft. Ansonsten habe ich mir die Sachen bis jetzt über das Internet bestellt. Mhm. Und zum Beispiel habe ich mir einfach bei eBay einen Suchauftrag nach Kiyuchi eingestellt. Und wenn mir dann etwas Interessantes für mich auftaucht, dann versuche ich es irgendwie mitzubieten.
Mhm. Und wenn man jetzt sagt, man ist völlig unbedarft, interessiert sich aber dafür, wo findet man die einfachste, simpleste Anlaufstelle, um nachhaltige Produkte im Bereich Textilien zu finden?
Das im Internet oder offline?
Ja.
Im Internet würde ich, jetzt erstmal Brandsparent empfehlen. Mhm. Brandsparent.de oder brandsparent.com, funktioniert glaube ich beides. Da hat man eine ganz gute Übersicht darüber, was für nachhaltige Produkte es in deutschen Online-Shops gibt. Mhm. Okay. Cool. Und da gibt es für den Kollegen Kyle auch, glaube ich, schöne Sneaker. Die habe ich auch schon mal gesehen. von Seja.
Ja, die hast du mir, glaube ich, schon mal empfohlen.
Ja, habe ich mir auch selbst noch nicht zugelegt, aber es steht, glaube ich, auch beim An.
An der Stelle muss ich natürlich Werbung für FLEAG machen.
Ja, sind die jetzt?
Ja, ich glaube,
wie weit sind die?
Der Schuh ist fertig.
Ja, den habe ich schon gesehen, aber wann kann ich ihn kaufen?
Ich glaube, bisher noch nicht. Oder ich weiß auch gar nicht, ob das so geplant ist. Ich muss den Olli mal fragen, aber es wäre, denke ich, eine super Marktchance. Weil ich glaube wirklich, also ich habe ja mit ihm mal drüber unterhalten, ich glaube dadurch, dass die ja quasi dann diesen ganzen Marketing-Rotz, den zum Beispiel ein Nike macht und da Millionen oder Milliarden reinbuttert, dass die sich den durch den direkten Internetvertriebsweg sparen können, wird er gar nicht so viel teurer als jetzt so ein Prestige-Modell von Nike. Wenn der wirklich handgefertigt wird.
Was ist denn noch nachhaltig?
Wie bitte?
Was ist denn im FLEAG noch nachhaltig? Sind die Materialien, die benutzt werden, auch irgendwie?
Das weiß ich jetzt gar nicht, ob der jetzt tatsächlich auf Nachhaltigkeit so geprüft ist. Ich weiß nur, dass er ja quasi von einem Schuhmacher in Deutschland gefertigt wurde.
Ja.
Ich glaube, die hatten das auch nicht wirklich im Hinterkopf, jetzt so dieses extrem Nachhaltige zu haben, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass die da jetzt extrem daneben gegriffen haben. Also ich glaube, der ist halt so von der Konzeption schon nachhaltig, kann ich mir vorstellen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, so ein Sneaker irgendwie aus deutscher Produktion ist ja schon nicht schlecht.
Eben, aus Handwerk sozusagen, also nicht irgendeine Massenfabrik, sondern wirklich einer, der das Handwerk gelernt hat.
Ja.
Ein Schuhmacher, den es wahrscheinlich auch nicht mehr so oft gibt. Und ja, letztendlich ist das, denke ich, ein spannendes Konzept überhaupt, wenn man darüber nachdenkt, in individualisierte Produkte. Auch da ist ja das Internet extrem für geeignet, letztendlich. Mal schauen.
Ja, ich finde den ja auch, all diese Aspekte finde ich natürlich und unterstütze ich auch. Ich finde den mal deshalb so cool, weil er abgesehen von der fehlenden Lasche oben mich doch sehr an die Power Laces aus Zurück in die Zukunft erinnert. und allein deshalb irgendwie schon ein großes haben will.
Ja. Also du wärst definitiv ein Besteller.
Ja, auf jeden Fall.
Dann werde ich das mal so weiterreichen. aber Markus, sag mal so den Unterschied so preislich, wie kann man das sich vorstellen bei Textilien? Also jetzt vielleicht nicht im Vergleich Kick und
die Volksjeans, ja?
Wie bitte?
Die Kick Volksjeans.
Genau, sowas. Was kosten eine Hose und ein Shirt, sagen wir so, im Nachhaltigkeitssektor?
Also wenn ich mir jetzt irgendwie T-Shirts anschaue, die kriegt man schon irgendwie ab 12, nee, 12, ab ungefähr 20 Euro, würde ich sagen. Mhm. Kriegt man ganz schicke T-Shirts auch schon.
Okay.
Die gibt es dann entweder bei Verliebt oder auch bei Armed Angels, da kosten die vielleicht auch schon mal ab 30 Euro, sind aber wirklich auch ganz schick. Ja, wenn man jetzt auf Jeans geht, da würde mir jetzt Kyuchi einfallen, wobei man sich mal sagt, können Jeans überhaupt an sich nachhaltig sein? Aber es ist nun mal halt ein sehr beliebtes Kleidungsmittel und wenn man die dann schon irgendwie auf Fair Trade Baumwolle anbieten kann, warum denn nicht? Und Kyuchi eine Jeans kostet, ich glaube, so um die 100 Euro.
Okay. Ist ja jetzt nicht wirklich, also kommt drauf an, was man sonst. Also ist natürlich kein Kick-Niveau, ist schon klar.
Ja.
Und sicherlich auch kein C&A und H&M. Aber ich denke, wenn man so in die Designer-Bereiche geht, wo die Produktionsstätten sicherlich nicht nachhaltig sind, ist es schon mal eine Alternative, die gleichwertig ist.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, aber auch schicke Sachen, ja.
Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Also ich glaube, da war immer so das Image, irgendwie muss man sich jetzt in Jutesäcke kleiden. aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr.
Wirklich. Man sieht es den Sachen einfach auch nicht direkt an.
Ja.
Ja, was jetzt positiv ist, natürlich.
Ja. Ich denke, das ist ein sehr spannendes und weitgreifendes Thema. Ich glaube, das wird sich lohnen zu vertiefen. Ich weiß nicht, habt ihr Lust, da öfters was zu machen?
Können wir gerne machen. Also ich finde, man könnte das schön, schön ausbauen. Vielleicht auch mal noch Gäste einladen. Da gibt es auch viele spannende Leute in den Themenbereichen. Ja. Vielleicht, was ich mir heute schon irgendwie ausgedacht habe, was man machen könnte, wäre so eine Art Hausaufgabe.
Ah, das hört sich spannend an.
Dass wir uns eine Art Hausaufgabe aufgeben und sagen, okay, wir machen bis zum nächsten Mal, ich weiß nicht, wir probieren mal irgendwas Biologisches, ein biologisches Bier zu trinken oder so.
Das finde ich cool.
Und berichten wir über unsere Erfahrungen.
Hast du schon was Konkretes im Kopf?
Es gibt ja dieses Lambsbräu. Mhm. Ja, vielleicht was so. Oder wir machen beim nächsten Mal einfach eine Bier. Wir holen es quasi, besorgen es das bei dem Biohändler unseres Vertrauens und trinken das dann während des Podcasts.
Da muss ich erstmal einen Biohändler meines Vertrauens finden. Das ist schon mal die erste Aufgabe. Aber bei Bier ist die Motivation natürlich ein bisschen größer. wie heißt das Bier?
Oder Lambsbräu.
Lambsbräu. Kann es auch irgendein anderes?
Kann auch irgendwas anderes sein.
Ist Lambsbräu jetzt nur Bio oder ist Lambsbräu auch nochmal eine Stufe weiter irgendwie?
Nee, ich glaube, es ist, glaube ich, biologisch hergestellt.
Dinkel sehe ich gerade.
Aber ist ja nicht Bier, also mal ganz salopp gefragt, immer Bio? Also.
Ja, das heißt, du trinkst wahrscheinlich diese Biermix-Plörre, oder?
Ja, aber ich meine, Hopfen, Malz, Gerste.
Da kommt wahrscheinlich wieder darauf an, wie die angebaut sind.
Also ist wahrscheinlich ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Ja,
ja,
aber,
okay. Und auf Äckern, die sich alle 3 Jahre ein Jahr ausruhen dürfen und so.
Genau.
Okay.
Hier steht, und das finde ich schon wieder sehr erstaunlich, das erste nachweislich gesunde Bier. Das macht mich ja schon mal sehr skeptisch.
Da hätte ich irgendwas gesagt, so kann man es gleich wieder kaputt machen. Irgendwie.
Ja, also da denke ich dann auch wieder an die Spirit-Kippen, die ja auch dann wahrscheinlich gesünder sind. Ja, aber hier steht irgendwie... ideale Eignung als Durstlöscher. Ah, aber dann betonen sie, da haben das alkoholfreie Weiße und dunkle alkoholfreie Weiße gesundheitsfördernde Wirkung. Das Wissenschaftszentrum Weinstephan belegt in mehreren Studien die Gesundheitseffekte der alkoholfreien Biere. Okay, also gerade noch die Kurve gekriegt, wie ich sage. Kann ich noch nachvollziehen.
Ja, ich hätte auch gut Lust, das noch weiter zu machen. Ich denke, das ist jetzt so ein... Jetzt haben wir uns alle irgendwie auf denselben Stand gebracht und die Idee mit der Hausaufgabe, da irgendwie so eine gemeinsame Lernkurve zu haben, finde ich ganz, ganz charmant irgendwie.
Genau. Also ich denke, wenn wir da so Facetten immer rausgreifen, vertiefen und vielleicht mal so ein bisschen ein paar Schneisen in den Dschungel des Loas zu schlagen, fände ich schon cool.
Ja, ich glaube, man könnte natürlich da so ein kleines partizipatives Element irgendwie mit den Lesern und Hörern einführen, dass sie quasi sich auch daran beteiligen können, diese Erfahrungen in den bestimmten Bereichen dann besprechen können?
Also definitiv. Also wie gesagt, ich bin ja völlig unbedarft da eigentlich.
Mhm.
Bin da absolut dankbar für jeden Tipp, für jeden Hinweis, Richtigstellung, wie auch immer. Und dafür öffnen wir uns jetzt, würde ich sagen.
So. Wunderbar.
Und wie heißen wir?
Da habe ich mir gar keine Gedanken zu gemacht. Außer drei Nasen, ne?
Ja.
Oder was war noch? Green Dads oder so?
Green Dads finde ich auch nicht schlecht. Gut, vielleicht.
Könnte ja auch noch eine Hausaufgabe sein.
Eben, aber ich finde das Bier fast besser eine Hausaufgabe. Also ist es jetzt definitiv die Hausaufgabe fürs nächste Mal, dieses Bier zu testen.
Ja, und eine Flasche quasi auch dabei zu haben.
Und sich vielleicht auch ein bisschen zu informieren, was bedeutet Biobier eigentlich? Was unterscheidet es und wie viel Nachhaltigkeit steckt dahinter?
Mhm. Ja, okay.
Gut. Dann danke ich euch. Ich danke dir, Sebastian, und dir, Markus. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke, Patrick.
Jo, ciao.
Ciao. Tschüss.